Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch. Trotz aller politischen und persönlichen Klimaziele, nichts ist erreicht. Im Gegenteil. Der Ausstoß von Kohlendioxid nimmt immer weiter zu, von Jahr zu Jahr, trotz aller Beteuerungen.
Bertha Benz musste den Sprit für ihr Fahrzeug in der Apotheke kaufen. Die Luft an einem Verkehrszentrum besteht zum größten Teil aus Auspuffgasen der Automobile.
Es gab staatliche Investitionen, Straßen wurden gebaut. Der Weg in die hemmungslose Automobilisierung war ein Weg, der nicht hätte gegangen werden müssen und der auch nicht richtig war.
Ich denke, wir können den Schaden der Klimakrise zumindest noch begrenzen. Wir können das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen.
Ist noch was zu retten oder sägen wir munter weiter an dem Ast, auf dem wir alle sitzen? Um das zu erörtern, haben die Evangelische Akademie im Rheinland und die Melanchthon-Akademie in die Kölner Trinitatiskirche eingeladen, und zwar am 13. November 2019. Wir senden heute Ausschnitte daraus, unter anderem die Ansprache der Klimaaktivistin Jana Boltersdorf. Doch zunächst hören wir den Hauptvortrag von Professor Thomas Ruster. Ruster lehrt Dogmatik und systematische Theologie an der Technischen Hochschule Dortmund. Sein Thema noch Hoffnung? Fridays for Future und der Anspruch christlicher Hoffnung.
Ich werde gar nicht einmal eine theologische Debatte hier führen wollen. Dafür ist die Lage zu bedrängend, sondern ich will wirklich der Frage nachgehen, gibt es noch Hoffnung, und werde dann eine Perspektive versuchen aufzuweisen, nachdem ich vorher sehr viele Argumente gegen die Hoffnung genannt habe. Und dann werde ich versuchen, diese Perspektive, die ich trotz allem noch versuche zu zeigen, wenn auch mit innerem Zaudern und mit Unsicherheit, dann noch einmal aus christlicher Perspektive zu legitimieren, zu rechtfertigen. Also mir geht es jetzt nicht darum, die Debatte zwischen theologischen Positionen zu führen, sondern mir geht es wirklich darum, was können wir sagen zum Thema noch Hoffnung. Gibt es noch Hoffnung? Diese Frage haben wir in tausend Gesprächen schon seit Jahren und Jahrzehnten in meiner Umgebung erörtert. Ich komme so aus der Ökobewegung der 80er Jahre, ja, wo man zum Bioladen einkaufen ging und sich sogar Naturata-Produkte leistete für die Kinder, wo wir versucht haben, ein Haus zu bauen, ohne Kunststoff zu verwenden, wo wir versucht haben, aufs Auto zu verzichten und das auch teilweise gelungen ist, öffentlichen Nahverkehr zu benutzen und vieles andere mehr. Wir haben gegen Atomkraft demonstriert, Atomkraft, nein danke, das stand überall an den Wänden, auch von uns geklebt und so weiter. Das war so diese Phase. Und in diesen Gesprächen, die wir da geführt haben, war immer das Wort Bewusstseinswandel. Es müsste ein großer Bewusstseinswandel eintreten. Die Menschen müssten sich von diesem Konsumismus abkehren, müssten Verantwortung für die Umwelt übernehmen, müssten nicht mehr der Ideologie des Wirtschaftswachstums anhängen. Also ein breiter Bewusstseinswandel müsste eintreten, ist aber nicht eingetreten in diesen letzten 30, 40 Jahren, von denen ich jetzt rede. Im Gegenteil, die Indikatoren, die unsere ökologische Gefährdung anzeigen, haben sich alle weiter gesteigert oder eben genauer gesagt verschlimmert und verschlechtert. Und von daher ist die Frage, gibt es denn noch Hoffnung, wirklich eine äußerst dringende und drängende Frage. In dem Zusammenhang muss ich schon sagen, dass Fridays for Future für mich und für viele auch in meiner Umgebung, die wir eben so die Altökos sind, ein wirkliches Hoffnungszeichen ist. Ich habe eigentlich nie verstehen können, dass junge Leute, die ja es viel mehr betrifft, wie unsere Zukunft aussehen wird, sich so wenig engagieren in Sachen Umweltschutz und Klimaveränderung verhindern und so weiter, eben in diesen ganzen Umweltfragen, warum die doch weitgehend passiv geblieben sind. Endlich sind einige aufgestanden und haben angefangen zu handeln. Das ist wunderbar und ein großes, erfreuliches Zeichen. Ich habe selbst auch an Fridays for Future Demonstrationen teilgenommen und habe mich von dieser optimistischen und kämpferischen und handlungsbereiten Stimmung auch mitreißen lassen, die in diesen Kreisen anzutreffen ist. Habe ein Die-In mitgemacht, wo wir so die Straße gelegt haben und den Verkehr behindert haben. Das war irgendwann in diesem Sommer, wo der Asphalt sicherlich seine 50 Grad hatte. Aber natürlich muss man auch sehen, in welchen Grenzen das passiert. Also unter meinen Studierenden in Dortmund, also jetzt Theologiestudierende natürlich ganz überwiegend, habe ich gefragt, wer da bei Fridays for Future dabei ist. Da hat sich niemand gemeldet. Das ist schon auch ein Zeichen. Natürlich sind sie alle mit ihren Prüfungen schrecklich beschäftigt und so, das verstehe ich schon, aber das ist auch nicht ihr Thema. Natürlich ist es Gott sei Dank anderswo Thema, aber es ist eben nur auch bei einigen Thema. Ja. Ich werde im ersten Teil einige Informationen, einige Daten aus dem Buch meines Dortmunder Kollegen Gregor Taxacher zusammentragen. Der hat 2012 ein Buch geschrieben, Apokalypse ist jetzt, wo er, wie ich finde, in vorbildlicher und minutiöser Weise die Daten zusammengetragen hat, die es rechtfertigen, von einer apokalyptischen Situation, von einer Endzeit zu sprechen, ohne jede Beschönigung. Im Gegenteil, die Beschönigung, die es ja immer gibt, die Verweigerungen, der Zynismus und all das, das hat er auch entlarvt und beiseite geschoben. Also ein sehr ehrliches und ernsthaftes und betroffenes Buch. Und ich will jetzt gar nicht alles daraus erzählen, das meiste kennen Sie auch heute schon, aber er sagt eben, das rasant beschleunigte Tempo und die flächendeckende Dimension dieses Prozesses bei immer weiterer Beschleunigung, das ist es, was wir erleben. Diese Dinge beschleunigen sich ja immer weiter und immer schneller. Der Prozess geht ja im Grunde erst richtig voll los so in der Nachkriegszeit und geht dann mit allen Indikatoren, die man hier einzeln nennen könnte, immer schneller weiter, der Verbrauch der Rohstoffe und so weiter. Zitate, immer Kumulation quantitativ anwachsender Einzelfaktoren, die in ihrem Zusammenwirken zu irreversiblen Zerstörungsprozessen führen. Also es sind schon Prozesse, die ablaufen, die miteinander vernetzt sind und sich offenbar gegenseitig immer weiter beschleunigen. Um nur einige Einzelfaktoren zu nennen, die Bevölkerungsexplosion zur Zeit Christi gab es etwa 250 Millionen Menschen auf dieser Erde. 2011 wurde der 7-milliardenste Erdenbürger begrüßt. Tendenz ist weiter stark steigend. 2070 werden es vielleicht schon 10 Milliarden Menschen sein, die diese Erde bevölkern, davon etwa 90% in den armen Ländern. Klimawandel, ein Thema, was bei Taxacher breit vorkommt, aber über das Sie alle schon bestens informiert sind. Er weist nur darauf hin, mit dem Ende der letzten Eiszeit etablierte sich ein Klima, das Klima, das wir heute kennen. Es ermöglichte erst die Entwicklung der menschlichen Kultur. Dieses Klima ist gerade einmal 10.000 Jahre alt. Wir sind gerade dabei, dieses Fenster wieder zu schließen, so sagt er. Also Klima ist ein Gefährdungspotenzial, auch unabhängig vom menschlichen Tun, aber das Tun kommt eben dazu. Ja, die globale Erwärmung, alles Themen, die schon oft erörtert worden sind, bis zum Jahre 2030 wird der Wasserspiegel in den Meeren um etwa einen Meter gestiegen sein, mit all den Folgen von Dürren, von Wüstenausbreitungen, von riesigen Überschwemmungen, von Konflikten, die ausbrechen, wenn Menschen Städte verlassen müssen, die dann überschwemmt sind und die eben dann ins Inland strömen und da versuchen unterzukommen und dann eben auf die Bewohner des Inlands stoßen. Und da werden wir auch gewalthafte Konflikte erleben um die letzten Überlebensmöglichkeiten, allein schon im Rahmen dieser globalen Erwärmung. Dann ein weiterer Indikator, den man ganz fest im Auge behalten muss, ist natürlich der Wasserverbrauch. Also während die Industrie nach UN-Schätzungen im Jahre 2025, das hat er damals 2012 geschrieben, doppelt so viel Wasser wie heute verbrauchen wird, einen sehr großen Teil dabei über die Fleischproduktion, werden zur gleichen Zeit bis zu 2/3 der Menschheit unter akutem Wassermangel leiden. Dadurch steigt die Versuchung, Tiefengrundwasser abzupumpen, was ja heute schon in vielen Teilen der Welt gemacht hat. Mit dem völligen Verschwinden dieses Reservoirs ist in etwa 20 Jahren zu rechnen, Aussage von 2012. Und so geht er über die ganzen Themenfelder Erde, also Flächenverbrauch, Desertifikationen und so weiter, Ressourcenverbrauch in jeder Hinsicht, dann eben das Artensterben, was ein Ausmaß angenommen hat, was allen gegenteiligen Behauptungen zum Trotz niemals in der Naturgeschichte in dem Umfang geschehen ist, die Überfischung der Meere, all das sind Dinge, die man dauernd schon hört, aber die man einfach mal im Zusammenhang sehen muss, um zu wissen, was hier doch für eine Bedrohung ist. Taxacher sagt am Ende, der technische Fortschritt wird zu einem Wettlauf gegen sich selbst. Es bleibt die bange Hoffnung, der Fortschritt möge reichen, um uns vor seinen katastrophalen Folgen zu schützen. Wir leben unter dem Fluch der negativen Nachhaltigkeit. Also, was wir tun, ist nachhaltiger, als dass wir es selbst noch vermeiden könnten. Zitat, wir sind größer als wir selbst. Die Produkte, die wir herstellen, die Effekte, die wir auslösen, sind so langfristig, dass sie nicht nur uns konfrontieren, sondern auch unsere Enkel und Urenkel. Und können sie eben nicht mehr kontrollieren. Ein Wirtschaftssystem haben wir, sagt er, dass für die Natur zu schnell und für die Bewältigung seiner Auswirkungen zu langsam reagiert. Stets läuft die ökologische Uhr gegen uns. Das sind jetzt nur wenige Tupfer, um noch einmal klarzumachen, in Anbetracht welcher Situation wir die Frage stellen müssen, ob es eben dann noch Hoffnung gibt. Und jetzt will ich erst einige Argumente nennen, die es plausibel erscheinen lassen, dass es eben nicht mehr viel Hoffnung gibt. Also einmal sind Aufbau und Zerstörung nach aller historischen Erfahrung die beiden Seiten des Kapitalismus, die immer miteinander einhergehen. Und darum ist es vergeblich, darauf zu hoffen, durch wirtschaftlich-technische Innovationen die Lage noch ändern zu können. Das ist ja das, was in der Umweltpolitik heute vertreten wird. Also durch neue Innovationen könne man irgendwie die Dinge in den Griff bekommen und so weiter. Eine Wirtschaftsform, die auf maximale Rendite getrimmt ist und nicht auf die Befriedigung von Bedürfnissen, muss die Umwelt notwendigerweise überfordern. Das Geld ist in dieser Wirtschaftsform auf sich selbst zurückgekoppelt. Das heißt also, der Gewinn, der aus einer Investition gezogen wird, wird in die nächste investiert, um weiteren Gewinn zu erreichen. Das schafft so einen Kreislauf oder eine Akzeleration, die wesentlich ist, um dem Geld überhaupt seinen Wert zu erhalten. Das sind jetzt Geldtheorien, die ich hier nicht ausbreiten will, aber die man auch schon im Prinzip kennt. Jedenfalls das Weiterlaufen dieser Wirtschaftsform des auf sich selbst zurückgekoppelten Geldes ist essentiell für das Weiterbestehen dieser Wirtschaftsform. Und eine andere Wirtschaftsform kennen wir nicht. Ich will jetzt nicht die Probleme der Geldwirtschaft hier erörtern, obwohl ich jahrelang, das will ich schon mal sagen, da in der Geldreformbewegung aktiv gewesen bin und da einiges auch mitgemacht habe und mich für Regionalwährungen, für zinsfreie Währungen etc. eingesetzt habe, übrigens ohne jeden Erfolg. Auch in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche nicht. Der Versuch, dass Gemeinden eigene Geldwährungen haben, die sie dann in gewissermaßen nachhaltige Wirtschaftskreisläufe investieren, ist in der Kirche gar nicht angenommen worden. Aber man sieht einfach, dass dieser Kapitalismus gewissermaßen immer diese beiden Seiten hat. Das gilt vielleicht schon seit den Zeiten, jetzt habe ich ein paar Beispiele einfach nochmal aufgeführt, als die spanischen Eroberer Südamerikas die Indios zu einem großen Teil ohne Nahrung und ohne jede Ausrüstung und ohne Wasser in die Silberminen geschickt haben und sie genauso lange haben arbeiten lassen, bis sie eben dann zusammengebrochen sind und gestorben sind. Das gilt natürlich auch für den Kolonialismus als Teil der Geschichte, in der wir stehen, mit seinen riesigen Gewinnen auf der einen Seite und seinen Menschenmorden und Auswirkungen auf der anderen Seite. Das gilt für die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert mit ihren gewaltigen technischen Gewinnen und zugleich eben dem Elend der Arbeiterbevölkerung, das man hingenommen hat, obwohl es unbeschreiblich war. Wobei ja dann die Industrie des 19. Jahrhunderts überwiegend in Schwerindustrie, Eisenbahnbau und vor allem in die Rüstungsgüter investiert worden ist, sodass eben dann ein solcher globaler Rüstungswettstreit, wie er dann im Ersten Weltkrieg stattgefunden hat, diesem sinnlosesten und grausamsten Krieg unserer Zeit, auch auf dieses Konto zu buchen wäre. Ja, bis hin eben zur Massenproduktion im Zeitalter des Fließbands, der nicht nur die Menschen gewissermaßen den Maschinen gleich machte, sondern auch eben diesen überdimensionalen Ressourcenverbrauch herbeigeführt hat, von dem schon die Rede war und der sich eben für unseren Planeten so verheerend auswirkt. Ich bin da ein bisschen inspiriert von dem Buch von Robert Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus. Vielleicht kennen das einige, ein dicker Wälzer, eine ganz genaue Analyse dieser Entwicklungen seit dem 16. Jahrhundert und der mindestens diese industriellen Revolutionen gewissermaßen so zusammenfasst. Die erste im 19. Jahrhundert riss die Menschen aus ihren agrarischen und handwerklichen Betrieben heraus und stellte sie an die Maschinen. Die zweite, die mit Arbeitswissenschaft à la Frederick Taylor und Fließbandproduktion à la Henry Ford einhergeht, machte sie die Maschinen gleich und die dritte ersetzt sie durch die Maschinen. Also von diesem Kapitalismus, und das ist eben unsere Wirtschaftsform, wird man nicht erwarten können, dass er sich so wandelt, er kann sich gar nicht wandeln, dass er nur gewissermaßen die Probleme lösen wird, die er selbst angerichtet hat. Ja, die Menschen handeln nicht vernünftig. Das sagt sich so leicht, aber es ist eine bittere Einsicht, wenn man bedenkt, dass es auch die große Hoffnung der Neuzeit, der Aufklärung gewesen ist, dass die Menschen eben Kraft ihrer Vernunft das Richtige tun. Ja, die große Hoffnung, die mit dem Namen Immanuel Kant, aber nicht nur mit seinem Namen verbunden ist, dass die Menschen vernünftig handeln. Aber das hat sich bisher nicht bestätigt, sondern im 19. Jahrhundert haben ja die Arbeiter und Arbeiterinnen noch nichts vom Kapitalismus gehabt, sondern nur Elend und Schufterei. Deswegen gab es damals noch eine Bewegung dagegen. Aber heutzutage ist der Kapitalismus in seiner speziellen Intelligenz so eng mit den Interessen der Menschen verflochten. Er weiß den Menschen ihre Bedürfnisse und Begierden gewissermaßen von den Augen abzulesen und reagiert so passgenau darauf, dass man es besser gar nicht machen könnte. Also diese Wirtschaft erfüllt alle unsere Wünsche und jeder, der eine Verhaltensänderung gegenüber der Wirtschaft fordert, müsste immer gegen elementare Interessen und Bedürfnisse der Menschen handeln, die eben nirgendwo besser als im Kapitalismus befriedigt werden. Das muss man schon auch mitsehen. Also das schlechthin Unvernünftige, nämlich wir zerstören unsere Welt, tritt ein, weil alle auf eine bestimmte Art ja schon auch vernünftig oder sagen wir besser rational handeln. Aber was eben diese Logik, die einer solchen Rationalität zugrunde liegt, das ist einfach die Logik von Selbsterhaltung und Selbstmaximierung nach dem Motto, das ist gut für mich, also ist es gut. Und der Kapitalismus greift genau diese Logik auf und gibt den Leuten genau das, was sie wollen. Also die Plastikhandschuhe in den Bäckereien, um keine Keime zu übertragen. Die Lebensmittel in bester Qualität, in produktschonender Kunststoffverpackung zu günstigen Preisen. Unbegrenzte, preisgünstige Mobilität, Reisen bis in die letzten Ecken des Planeten. Immer schnellere, immer perfektere Kommunikationsmittel. Genau das wollen die Leute und wer dagegen ist, der muss Verzicht fordern, der muss mit Verboten kommen und das kommt eben gar nicht gut an. Das erschütternde Ergebnis von Robert Kurz' Studie Schwarzbuch Kapitalismus ist nicht nur die dargestellte Zerstörungsgeschichte des Kapitalismus, sondern noch vielmehr die Rolle, die Philosophie und Wissenschaft dabei gespielt haben. Das wird von diesem linken Intellektuellen sehr, sehr klar analysiert. Also immer standen Philosophie und später dann Naturwissenschaft bereit, um zu legitimieren, dass genau das passieren musste, was passierte, nämlich eben diese kapitalistisch-ökonomische Entwicklung. Es gab nie einen ernsthaften Widerspruch, sondern die Wissenschaft war immer dazu da, um mit irgendwelchen Naturgesetzen oder irgendwelchen Gesetzen der Geistesgeschichte klarzumachen, dass das, was hier passierte, nicht irgendwie zufällig war und auch anders sein könnte, sondern genau so passieren musste, wie es passierte. Also vielleicht kann man es am klarsten noch in dem Wort des Philosophen Hegel ausgedrückt finden, dass Freiheit Einsicht in die Notwendigkeit bedeutet. Und diese Notwendigkeit war eben das, was de facto geschah. Man könnte einige Stationen nennen, Thomas Hobbes, der Begründer der neuzeitlichen Staatslehre, der eben den Menschen als des Menschen Wolf geschildert hat und damit eben das Leben der Menschen als einen ewigen Konkurrenzkampf. Man könnte diesen Bernard Mandeville nennen, der eben in seiner Bienenfabel erklärt hat, dass eben private Laster sich zu öffentlichen Vorteilen wandeln. Das war gewissermaßen ja der Grundakkord, damit eben die Umwertung aller Werte, die darin liegt, also ähnlich wie es Adam Smith dann später auch gesagt hatte. Oder man kann auch vor allem, Robert Kurz ein sehr interessantes Kapitel geschrieben, an den Marquis de Sade denken, diesen Begründer des nach ihm benannten Sadismus, der ja auch kein Verrückter war, sondern wie sich Kurz ausdrückt, mit der Hellsichtigkeit eines Irren alle Gräuel, die der Kapitalismus gegen die Natur, das heißt gegen das beliebige Material der Produktion ausüben sollte, ausgeplaudert hatte. Da aber die Menschen, die solches verüben, also gegen die Natur vorzugehen, ja selbst Natur sind, muss eben das Natürliche in ihnen niedergekämpft werden. Das ist eigentlich das Programm von de Sade. Das Natürliche sah er nun jetzt mit seiner speziellen Neigung, besonders eben in den Frauen, personifiziert, deswegen eben den Frauen alles Böse und Schlimme angetan hat und das noch mit dem allerbesten Gewissen. Dieses Quälen der Frauen, wie es in den Romanen von de Sade vorkommt, ist ihm selbst ein Naturgesetz. So muss das sein. Die Frau ist die Hündin des Mannes, der Mann hat die Pflicht, die Frau so sadistisch zu behandeln, wie er es tut. Also Kurz macht daraus ein wirkliches Kabinettstück der Analyse, wenn er eben zeigt, dass da in dieser sadistischen Philosophie gleichsam die ganze tiefe Widersprüchlichkeit der neuzeitlichen Beziehung zur Natur enthalten ist. Man kämpft im Namen der Natur gegen die eigene Natur und löscht sich damit letztendlich selbst aus. Auch Kant nimmt die ungeselligen Triebkräfte des Menschen, also Ehrsucht, Habsucht, Herrschsucht, wie er sie nennt, als notwendige Bedingungen für Fortschritt und Kultur in Anspruch. Jeremy Bentham, der Begründer des Utilitarismus, also der Nützlichkeitslehre, propagierte das größtmögliche Glück der größtmöglichen Zahl in Gestalt seines von ihm entworfenen, auch selbst gezeichneten Panoptikons. Vielleicht kennen Sie das, wo er so ein Riesengebäude entwirft, wo ein einziger Werte das ganze Gebäude, was praktisch transparent ist, überschauen kann und Arbeiter in einzelnen Kabinen genau ihre Arbeit tun müssen und wenn sie es nicht tun, bekommen sie mit empfindlichen, aber unpersönlich gleichsam nur von außen auf sie treffenden Strafen zu tun. Ja, man könnte jetzt weitergehen und könnte noch die Beiträge der Biologie hier alle aufhören, die im 19. und 20. Jahrhundert bereitgestanden haben, eben den Kapitalismus zu rechtfertigen. Vielleicht bekannt eben diese Bevölkerungslehre von Thomas Malthus, diesem englischen, anglikanischen Pfarrer, der eben das Elend der Arbeiterklasse auf die verderbliche Neigung der Menschen, allzu viele Nachkommen zu produzieren, zurückgeführt hat und deswegen eben sich für radikale Programme zur Begrenzung der Bevölkerungszahl aus biologischen Gründen ausgesprochen hat, eben verhungern lassen inklusive. Oder eben auch Charles Darwin, dessen Dienste sicherlich unbestritten sind, aber der eben auch den Kampf ums Dasein zum Naturgesetz erklärt hat und damit im Grunde den Kapitalismus naturalisiert hat. Also die Vernunft, die im Zeitalter der Vernunft regierte, hat sich gründlich blamiert. Sie war, so eine Formulierung von Robert Kurz nach Adam Smith, in die Anbetung der schönen Maschine versunken. Oder man kann es damit Martin Luther ausdrücken, die Vernunft hat sich als die Hure des Systems erwiesen. Ja, das nächste Thema ist auch nicht schön, aber es muss gesagt werden, Demokratie ist wohl nicht die Staatsform, die die Wende herbeiführen kann. Nicht ohne Grund reden bereits einige, wie zuletzt in der Süddeutschen Zeitung, von einer Ökodiktatur, die kommen müsse, aber auch diese wäre ja wohl nicht durchsetzbar und würde auch vielleicht keine Lösung bringen. Eine Ökodiktatur, die uns das Kinderkriegen verbietet, damit wir nicht noch mehr Weltbevölkerung produzieren, etc., etc. Aber natürlich ist Demokratie nicht die Staatsform, die eine solche Wende herbeiführen kann. Politiker denken in Wahlperioden, sie haben stets an die nächste Wahl zu denken. Sie müssen sich immer Mehrheiten beschaffen. Sie sind es nicht gewohnt, die Natur als den primären Faktor in ihr Handeln einzukalkulieren, sondern sie orientieren sich an den Menschen. Nur über die kommt das Naturinteresse an sie heran und deren Interessen, aber an die Menschen, die sie zugleich auch wählen sollen. Und darum scheint mir, wenn ich das hier mal sagen darf, die Fridays for Future Bewegung auch ein bisschen naiv zu sein, wenn sie jetzt die Politik auffordert, endlich zu handeln. Die Politik kann gar nicht handeln. Politiker, die handeln wollen, müssen die erstmal an die Macht kommen, müssen erstmal gewählt werden, um das durchzusetzen, aber die Interessen der Mehrheit werden das niemals sein. Die Interessen der Mehrheit werden ja, wie gesagt, am allerbesten von der Wirtschaft bedient. Es kann keine Politik gegen die Interessen der Menschen geben, das ist das Gesetz der Demokratie, aber wenn die Menschen nun selber unvernünftig sind, wie eben dargestellt, wie kann dann die Politik es anders sein? Die Mittel, mit denen Politik Änderungen auf den Weg bringen kann, sind verhandeln, Ausgleich suchen, Kompromisse schließen. Aber mit der Natur kann man nicht verhandeln. Wohin eine Verhandlungslösung führt, kann man vielleicht ganz gut sehen an der Geschichte der Umwelt- und Klimagipfel. Seit der ersten UN-Umweltkonferenz in Stockholm 1972, über die Umweltgipfel von Rio 1992, das Kyoto-Protokoll von 1997 bis hin zum Klimagipfel in Kopenhagen 2009 und weitere, hat der Ausstoß von Treibhausgasen immer weiter zugenommen. Also diese Konferenzen haben noch nicht einmal die Steigerung dieses Ausstoßes in all ihrer Zeit verhindern können. Die Natur saß eben niemals mit am Verhandlungstisch. Ja, jetzt noch einmal so eine gesellschaftliche, eine soziologische Analyse, die ich in dem Wort zusammengefasst habe. Keiner kann es richten. Die Systeme haben sich so entwickelt, dass sie sich gegenseitig gewissermaßen blockieren oder sind eben so aneinander gebunden, so miteinander verflochten, dass kein System handeln kann, ohne zugleich andere mitzuziehen, und es gibt keine Mitte und kein Zentrum in der Gesellschaft, von dem aus man die ganze Gesellschaft entwickeln könnte. Ich habe hier mal ein Zitat von dem Luhmann-Schüler, der große Systemtheoretiker, dem Luhmann-Schüler Dirk Becker reingesetzt, was mich sehr betroffen gemacht hat. Er sagt, die Aufklärung und jede Wissenschaft davor und danach waren immer wieder übermütig genug, eine Gleichsetzung zwischen erkannten und überwundenen Verhältnissen, zwischen Einsicht und Befreiung vorzunehmen. Die These von Walter Benjamin, dass der Kapitalismus eine Religion sei, darum geht es gerade hier, erinnert daran, dass dies nicht so ist und niemals so war. Also daraus, aus der Einsicht folgt noch nicht ein mögliches Handeln. Diese Illusion, dass man die Dinge nur durchschauen müsse, um sie dann noch ändern zu können, die lässt sich systemisch gar nicht mehr aufrechterhalten. Ein anderes für mich auch wichtiges Zitat stammt von Niklas Luhmann selbst, eben dem Systemtheoretiker, der meines Erachtens unsere Gesellschaft so gut durchschaut hat wie kein anderer. Der hat ja immer mit den Angehörigen der Frankfurter Schule, Habermas und Co. und so weiter, seine Querelen gehabt, und ihm wurde vorgeworfen, er sei zu affirmativ und zu wenig kritisch, zu wenig gesellschaftskritisch, würde nur beschreiben und analysieren, aber würde nicht Impulse zur Veränderung geben. Und dann sagt Luhmann Folgendes: Die Unterscheidung von affirmativ und kritisch, die in Frankfurt so beliebt ist, verfehlt den Anschluss an das, was die Beobachtung uns bietet. Also sie ist nicht realistisch. Sie ist ein spezifischer Fall von Blindheit, denn sie schließt die Möglichkeit aus, dass das, was sich als Gesellschaft etabliert hat, zu schlimmsten Befürchtungen Anlass gibt, aber nicht abgelehnt werden kann. Also ich will damit nochmal sagen, man kann es nicht einfach ändern. Das gilt, wenn man die evolutionäre Unwahrscheinlichkeit tragender Strukturen, die ins Extrem betriebene Autonomie und die wechselseitige Abhängigkeit der Funktionssysteme, die gravierenden ökologischen Probleme, die Kurzfristigkeit der in der Wirtschaft und der Politik tragfähigen Perspektiven und vieles weitere mit einbezieht. Ich will das nur mal vielleicht an einem Punkt ein bisschen erläutern, aber ich denke, Sie kennen den Sachverhalt ja auch. Man würde vielleicht meinen, dass die Wissenschaft die Instanz wäre, wo gewissermaßen eine bessere Welt erfunden wird oder für eine bessere Welt gearbeitet wird. Und Scientists for Future ist auch mittlerweile schon eine namhafte Bewegung. Ich war jetzt in Dortmund bei einer Versammlung der Scientists for Future, war überrascht, wie viele Leute da waren. Also sicherlich 200-300 waren da zum Treffen gekommen. Also das ist schon ganz schön viel. Aber man muss eben schon sehen, die Wissenschaft wird heute zu allergrößten Teilen durch sogenannte Drittmittel finanziert. Größere Forschungsprojekte, vor allem im naturwissenschaftlichen und ingenieurwissenschaftlichen Bereich, werden nicht durch Staatsmittel, sondern eben durch Mittel aus der Industrie und aus Unternehmen und so weiter finanziert. Die lassen eben dann an der Universität forschen. Und warum lassen sie forschen? Sie lassen forschen, weil sie eben davon neue Steigerungen der Produktivität oder eben neue marktgängige Produkte und so weiter finden lassen wollen. Also die Wissenschaft ist so abhängig vom Wirtschaftssystem, dass sie gar nicht ohne die Wirtschaft agieren kann. Sie könnte nicht einfach eigene Wege gehen und ein Riesenprogramm für eine ökologische Zukunft auflegen. Das bezahlt ihnen niemand. Was die Wissenschaft im Augenblick tut, ist, dass sie unter dem Thema Ökologie technische Innovationen ins Auge fasst, mit denen man sich für ökologischen Schäden vielleicht schützen kann. Also Stichwort, wir brauchen höhere Dämme und Mauern an den Meeresküsten, um das Steigen des Meeresspiegels auf diese Weise zu verhindern. Also da wird sich auch nicht viel tun. Diese Gesellschaft hat eben keine Instanz, keinen König, der jetzt einfach sagen kann, wir machen es jetzt so. Wir sind eben eine Demokratie, die zugleich eben mit einem differenzierten Geflecht verschiedener Funktionssysteme zusammen agieren muss. Da gibt es keine schnellen Änderungen. Dann noch ein letzter Gedanke zu diesen Negativargumenten, den ich von diesem von mir so sehr geschätzten Walter Benjamin habe, deutsch-jüdischer Philosoph, der unter den Nazis gestorben ist und 1921 so einen Text geschrieben hat, der heißt Kapitalismus als Religion, und da zeigt er auf, dass eben der Kapitalismus eine Religion ist, die immer weiter verschuldet. Der Kapitalismus ist vermutlich der erste Fall eines nicht entsühnenden, sondern verschuldenden Kultus. Ein ungeheures Schuldbewusstsein, das sich nicht zu entsühnen weiß, greift zum Kultus, also Kultus heißt hier das kapitalistische Wirtschaften, also Warenproduktion, Warenverbrauch. Ein ungeheures Schuldbewusstsein greift zum Kultus, um in ihm diese Schuld nicht zu sühnen, sondern universal zu machen. Da mache ich gerade ein Seminar an der Uni über diesen Text, diesen kleinen Text, ein ganzes Semester lang. Und das ist ein sehr tiefgründiger Text. Aber natürlich ist es so, dass wir eine Schuld angehäuft haben, historisch gesehen, der wir nicht so einfach entkommen können. Was da an Opfern produziert worden ist, damit auch vielleicht an Vergeltungs- und Rachebedürfnissen, wie viel Gewalt hier grundgelegt worden ist im Laufe dieser Geschichte, das kann man ja kaum ermessen. Und es gibt ja nicht einfach einen klaren Schnitt und wir fangen neu an. Gerade Christen und Christinnen wissen um die Schwierigkeit und die Problematik von Versöhnung und Verzeihung und Entsühnung, und da eben der Kapitalismus, wie Benjamin sagt, noch nicht einmal daran denkt, zu entsühnen, sondern oft nur daran denkt, immer weiter zu verschulden, um damit eben die Schuld gleichsam allgemein zu machen, universal zu machen und dann darauf zu hoffen, dass gewissermaßen, das ist Benjamins Hoffnung, das System irgendwann mal zusammenbricht und was Neues passiert, das wäre dann die einzige Perspektive. Ja, jetzt habe ich aus meinem Herzen keine Mördergrube gemacht und bin nicht in die Pflicht nehmen lassen, die einfach leichtzüngig, leichtfüßig von christlichen Hoffnungsperspektiven zu sprechen. Aber gibt es denn doch noch eine Hoffnung? Und ich sage es einmal so, das ist ein bisschen paradox, aber ich denke, die Hoffnung liegt darin, die enorme Dynamik des Kapitalismus zur Weltumgestaltung selbst für das ökologische und soziale Zukunftsprojekt nutzbar zu machen. So wie er in den letzten hunderten Jahren eine andere Welt inklusive einer neuen menschlichen Natur geschaffen hat, so könnte er es auch heute wieder tun. Also das ist ja nun doch eine Beobachtung, die ein bisschen paradox ist. Aber man denke einmal, wie es war, als der Carl Benz den ersten Verbrennungsmotor erfunden hat. Das war so ein kleines tuckerndes Gerät, wo er in der Apotheke noch Benzin gekauft hat, das er reingegossen hat, und fuhr es, glaube ich, so 10 Meter. Und die Leute lachten und sagten, das ist mein Pferdewagen mir doch noch lieber. Aber irgendwie hat man erkannt, welche Möglichkeiten in dieser neuen Erfindung liegen. Und es kamen Leute dazu, die Geld gegeben haben, es kamen neue Erfindungen dazu, es kamen andere Firmen dazu, die auf das Projekt der Automobilisierung eingestiegen sind, kam Konkurrenz auf, es gab Käufer, es gab staatliche Investitionen, Straßen wurden gebaut, das Thema wurde auch zum Unterhaltungsthema gemacht, es gab die erste große Weltumrundung per Auto, also ein Riesenabenteuer, also wie so eine kleine Idee eine Welt so umgestalten kann, dass er binnen kurzer Zeit, binnen eines vergleichsweise sehr geringen Zeitraumes, ist schon eine sehr, sehr interessante historische Beobachtung. Und das zeigt, welche unglaubliche Dynamik der Kapitalismus nun gerade eben doch auslösen kann. Man könnte andere Beispiele nennen, also sicher zuletzt die Digitalisierung, die ja auch eine ungeheure Energie, ein Erfindungsreichtum, eine Unterstützung von allen Seiten herbeigeführt hat. Und diese Kraft, die darin liegt, zeigt, was Menschen, was eine Gesellschaft vermag, wenn sie so eine Vision hat, wie zum Beispiel eben die Vision der Automobilisierung oder eben die Vision der Digitalisierung. Christoph Deutschmann, ein Tübinger Soziologe, spricht hier von einem Mythos, der jede wirtschaftliche Innovation vorantreibt. Also Mythos in einem fast schon religiösen Sinne. Er sagt, sie haben selbst eigentlich keine rationale Grundlage. Sie können Mythen genannt werden, aber sie sind eben ein Leitbild, die dann in fast religiöser Manier eine Art selbstreferenziellen Prozess ihres eigenen Erfolgs auslösen, ja, die eine Art self-fulfilling prophecy betreiben und damit ihre eigene Wirklichkeit, ihre dazu notwendigen Investitionen und Ressourcen immer selbst herbeistellen. Auf diese Weise können Mythen, die für ihren ökonomischen Erfolg so wichtige soziale Einbettung gewährleisten. Ja? Also das Automobil wurde ja nicht allein von den Autofirmen propagiert, sondern das war ja irgendwann eine soziale Angelegenheit, ein neuer Lebensstil, ja? Mobilität, das war das ganz große Thema. Und solche Rahmungen brauchen neue Produkte, um eben wirklich erfolgreich zu sein. Ich will es kurz andeuten, dass sich dieser mythologische Prozess der Wirtschaft nach Christoph Deutschmann in 4 Stufen verzieht. Ganz einfach, erst die Stufe der Genese, also eine technische Innovation. Erfinder, Forscher erfinden irgendetwas Neues, vielleicht einzelne Persönlichkeiten, vielleicht Forschungsabteilungen. Sie wird erprobend entwickelt, wird zur Marktreife gebracht, aber noch ist gar nicht im Blick, ob sie sich am Markt auch wird durchsetzen können. Zweite Phase ist die Phase der Verbreitung. Eine Erfindung wird auf den Markt gebracht, wird veröffentlicht und vermarktet. Sie materialisiert sich in einer Vielzahl von Produkten. Also erfolgreich geltende Rezepte werden von anderen nachgeahmt. Auch Unternehmer, sagt Deutschmann, bewegen sich gern im Konvoi und handeln nur begrenzt rational. Der Nimbus der Erfolgsträchtigkeit wird weitergetragen und zeugt sich selber fort. Dritte Stufe, die Stufe der Institutionalisierung. Also es gibt eine neue Technologie, die wird an Universitäten und Ausbildungsstätten gelehrt. Sie ist gewissermaßen jetzt Normalität. Es gibt berechenbare Märkte, die weltweit funktionieren. Die Innovation, das technische Produkt, kristallisiert eine neue Lebenswelt heraus, wie eben am Beispiel Automobil ja ganz gut zu sehen ist. Und dann schließlich die letzte Phase wäre die Phase der Krise. Dieser Mythos verliert irgendwann seine innovative Aura. Er erzeugt keine Aufbruchsstimmung mehr, stimuliert immer weniger wirtschaftliches Wachstum. Andere Optionen kommen in den Blick. Die ursprüngliche Innovation wird in ihrem selektiven, ihrem kontingenten Charakter durchschaut, will sagen, man hätte es ja gar nicht machen müssen. Das war nicht notwendig. Es hätte auch anders gehen können. Das sieht man dann im Nachhinein. Und dann endet so ein Zyklus und ein neuer kann vielleicht beginnen. Und ich finde, das ist eine sehr kluge Beobachtung, die ich deswegen hier auch so ausführlich vorgestellt habe, weil wir das ja gerade beim Beispiel Automobil im Augenblick erleben. Noch bis vor wenigen Jahren hat man geglaubt, ohne Auto geht es gar nicht mehr. Und heute wird überall darüber nachgedacht, dass es anders gehen könnte. Also neue Verkehrskonzepte, nicht nur neue irgendwie ökologischere Autos, sondern irgendwie neue Verkehrskonzepte, die in Verbindung von verschiedenen Verkehrsteilnehmern funktionieren etc. etc. wird ja überall daran gearbeitet und man erkennt plötzlich, der Weg in die hemmungslose Automobilisierung war ein Weg, der nicht hätte gegangen werden müssen und der auch nicht richtig war. Also das ist das Wichtige dabei, dass ein solcher Mythos, ich sage es noch einmal, in seiner Selektivität, also in seiner Beliebigkeit oder in seiner Kontingenz irgendwann einmal durchschaut werden kann. Dann ist die Bahn da für etwas Neues. Das wissen übrigens gerade die Religionen am allerbesten, weil die gerade genau in der Situation sind, wo ihre eigene Selektivität, also ihre gewissermaßen Nichtnotwendigkeit von vielen durchschaut wird. Wenn man glaubt, dass es nur einen wahren Gott gibt und nur eine Kirche, die von diesem Gott geschaffen worden ist, dann gibt es keine Alternativen. Aber man weiß, man kann auf verschiedene Weise eine Beziehung zur Transzendenz haben, nicht nur durch den katholischen Priester zum Beispiel, dann ist das ganze Gebäude in den Fundamenten erschüttert. Und ähnlich vollzieht sich eben auch im Kapitalismus, wenn seine Selektivität, eben seine Zufälligkeit durchschaut wird. Das ist immer ein ganz großer Einschnitt in einen solchen mythologischen Prozess. Und ich meine eigentlich beides sagen zu können. Also zurzeit haben wir die Phase, wo die scheinbare Notwendigkeit des früheren Fortschritts und Industrieparadigmas durchschaut wird und nicht mehr als zwingend gilt, wo sie quasi kontingent gesetzt wird. Wir wissen aber zugleich auch, dass diese Produktivkräfte, die eben der Kapitalismus gezeigt hat, ja offenbar wirklich zu wecken sind. Und daraus kommt eben meine kleine Hoffnung, dass gewissermaßen dieser Prozess einer Rettung unserer Zukunft, im Sinne von Fridays for Future, eben gewissermaßen diese kapitalistische Dynamik freisetzt, ohne aber noch selbst dem kapitalistischen Projekt verhaftet zu sein. Was war es aber, was diese kapitalistischen Mythen vorangetrieben? Natürlich war es das Geld. Man wollte damit Geld verdienen. Das ist ja nun eben diese Geldreligion des Kapitalismus. Was heißt aber eigentlich Geld? Geld heißt, wie Georg Simmel, der Verfasser einer Philosophie des Geldes, aus dem Jahre 1900 bereits festgestellt hat, nicht nur einfach ein Tauschwert, auch nicht nur Wertaufbewahrung, sondern vor allem eben Verfügungsmacht über Zukunft. Wer Geld in der Tasche hat, ist für die Zukunft in jedem Falle gut gewappnet. Auch Geld ist übrigens ein Kontingenzvernichtungsmittel. Ich kann mich in allen Situationen mit dem Geld ganz gut behelfen, brauche doch keinen lieben Gott mehr für, aber das ist ein anderes Thema jetzt. Aber Geld enthält gleichsam eine Verheißung, nämlich eben, dass man Verfügung hat. Schon Karl Marx hat gesagt, seinem Eigentümer vermittelt das Geld die vielleicht stärkste aller Verheißungen, die Verheißung individueller Aneignung der Totalität menschlicher Möglichkeiten. Das war eben die Magie des Geldes, die eben in der Religion Kapitalismus gewissermaßen den Gott gemacht hat. Natürlich glaube ich nicht, dass man gewissermaßen die ökologische Wende geldmäßig prämieren kann. Das wird nicht funktionieren. Aber gerade weil eben die Bewegung Fridays for Future heißt, weil es um Zukunft geht, denke ich, ist die Motivation doch eine ganz ähnliche. Also wenn Geld Verfügungsmacht über Zukunft bedeutet, dann wäre doch eine Bewegung, die gewissermaßen uns wieder unsere Zukunft zurückschenkt, die wieder Zukunft eröffnet, könnte doch dieselbe Faszinationskraft entfalten wie diese Zukunftsmythen des Kapitalismus, von denen wir gerade gesprochen haben. Dass wir die Zukunft wieder gewinnen können, dass wir dem drohenden Untergang entgehen können, ist vielleicht eine größere Verheißung als die, die das Geld jemals hatte. Greta Thunberg trägt gerade eifrig zur Verbreitung dieses neuen Mythos bei. Und er geht eben damit einher, ich wiederhole es nochmal, dass eben der alte Mythos gleichsam seine Notwendigkeit, seine Zwangsläufigkeit verloren hat. Zum Schluss noch kurz drei, jetzt dann doch theologische Gedanken, die versuchen, diesen von mir gewiesenen kleinen Ausweg etwas theologisch noch einmal zu bedenken. Das erste ist diese enorme kreative Kraft, die der Kapitalismus nicht von ungefähr im 19. Jahrhundert freigesetzt hat, kommt auch daher, dass das 19. Jahrhundert ja gewissermaßen das Jahrhundert war, in dem man Gott entthront hat und eben erkannt hat mit Ludwig Feuerbach, dass eigentlich Gott nur eine Projektion des Menschen ist, wo der Mensch seine besten Fähigkeiten in Gott projiziert und sie eben damit nicht mehr selbst hat. Also man hat sich quasi, das könnte man sagen, im 19. Jahrhundert die göttlichen Eigenschaften zurückgeholt und sie für den Menschen reklamiert. Und so eben auch die Schöpferkraft Gottes, seine Kreativität, eine neue Welt zu schaffen. Und ich würde sagen, das kann man theologisch auch so gelten lassen. Also ich glaube nicht mehr, dass Gott die Welt in 7 Tagen erschaffen hat und ich glaube nicht, dass er sie überhaupt erschaffen hat, sondern ich glaube, dass eben die Rede von der Schöpfung eine narrative Art ist, eben das schöpferische Potenzial in Menschen zu erwecken. Gott erweckt eine neue Welt zum Leben, indem er Geschöpfe anspricht und ihnen ihre Schöpfungsmöglichkeiten zuspricht, die gleichsam Beruf zu Schöpfungsmäßigem mitwirken. Ja, also wenn man genau liest in der Bibel, Gott spricht zur Erde, sie bringe hervor alle Arten von grünenden Bäumen, von Bäumen mit Samen und so weiter. Und die Erde brachte hervor. Und Gott sah das und segnete es und sah, dass es gut war. Also die Erde bringt hervor, die Erde bringt die Tiere hervor und die Wasser bringen die Fische hervor. Also Gott macht ja gar nichts selbst, aber er schafft es, Menschen zu motivieren oder einfach Mitgeschöpfe oder Geschöpfe zu motivieren, sie auf ihre unglaublichen schöpferischen Potenziale zu besinnen und sie anzuwenden. Und darum kann ich diesen Prozess des 19. Jahrhundert, den ich hier einmal eine angewandte Projektionstheorie von Ludwig Feuerbach genannt habe, auch theologisch gutheißen, wo Menschen ihr Schöpfungspotenzial entdecken, da geschieht Schöpfung auch im theologischen Sinne. Der zweite Gedanke ist noch einmal etwas vertrackter, aber auch für mich wichtig. Wir bekennen in unserem Glaubensbekenntnis, wir glauben an die Auferstehung des Fleisches. Das wird zwar in unseren Übersetzungen gar nicht mehr gesagt, sondern die Auferstehung der Toten, was aber Unsinn ist, weil das Resurrectio Carnis heißt, also Auferstehung des Fleisches. Und was ist denn das Fleisch? Das Fleisch ist in der Bibel meistens eine Art widergöttliche Instanz. Ja, man kennt die Worte aus dem Prolog des Johannesevangeliums, dass Gott denen die Macht gibt, seine Kinder zu werden, Zitat, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Mannes, nicht aus dem Fleisch, sondern eben aus Gott geboren sind. Also das Fleisch gilt hier als eine Art Widerinstanz gegen Gott. Das Fleisch steht im Grunde für dieses Selbsterhaltungselement, was ja gerade der Kapitalismus stark gemacht hat, was ich um jeden Preis selbst erhalten muss. Totes Fleisch ist kein Fleisch mehr. Fleisch muss immer weiter leben können. Und die Bibel verurteilt diese kompromisslose Selbsterhaltung, die immer in der großen Gefahr steht, eben Leben auf Kosten anderen Lebens zu vollziehen. Paulus sagt im Römerbrief, ich bin fleischlich, das heißt verkauft unter die Sünde, denn was ich wirke, begreife ich nicht, ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Ja, das ist ja durchaus sehr aktuell, was sie da sagt, ich tue nicht das, was ich will, sondern das, was ich hasse. Das tun wir immer, wenn wir im Supermarkt einkaufen gehen. Da tun wir das, was wir nicht wollen und trotzdem tun und hassen uns zugleich dafür. Aber dieses Fleisch, von dem wird nun gesagt, dass es eine Auferstehung hat. Das heißt also, Gott findet einen Weg, die Energien des Fleisches in das Projekt des neuen Lebens hineinzustellen. Das Fleisch wird nicht einfach vergehen, wobei hier Fleisch nicht nur das Materielle meint, das Körperliche, sondern eben diese Energie der Selbsterhaltung, die allem Lebendigen innewohnt. Und das ist mehr als nur Inkarnation, Gott wird Fleisch. Und das ist eben Auferstehung des Fleisches, heißt auch dieses Wiedergöttliche wird von Gott versöhnt werden können, wird in das Projekt des neuen Lebens gestellt werden können. Das ist quasi eine Anti-Höllenlehre, die ich jetzt vortrage. Die alte Idee von Himmel und Hölle war ja eben, dass alles das, was Gott nicht bewältigen kann, in die Hölle entsorgt wird. Aber nein, vielleicht wird er auch das, was wieder ihn ist, gewissermaßen in seinem Aspekt, der für das Reich Gottes verwendbar ist, noch in Anspruch nehmen. Und deswegen glaube ich eben, dass diese Dynamik des Kapitalismus, die ich eben geschildert habe, durchaus theologisch legitim in Anspruch genommen werden kann für die bessere Welt. Ein letzter Gedanke und dann bin ich auch schon durch. Wir Christen glauben an den Heiligen Geist. Wer ist aber der Heilige Geist? Dazu eine kurze Geschichte aus dem Buch der Richter im Alten Testament. Die Israeliten taten, was in den Augen des Herrn böse ist. Da gab es der Herr in die Hand Midians 7 Jahre lang. Immer wenn die Israeliten gesät hatten, kamen die Midianiter, die Amalekiter und die Leute aus dem Osten und zogen gegen sie heran. Sie belagerten die Israeliten und vernichteten die Ernte bis in die Gegend von Gaza, also bis ans Meer herunter. Sie ließen in Israel keine Lebensmittel übrig, auch kein Schaf, kein Rind und kein Esel, denn sie zogen stets mit ihren Herden herauf und mit ihren Zelten. Sie kamen so zahlreich wie die Heuschrecken, zahllos waren sie selbst und auch ihre Kamele. Sie kamen und verheerten das Land. So verarmte Israel sehr wegen Midian und die Israeliten schrien zum Herrn. Das ist eine der immer so ähnlich lautenden Einleitungen für eine neue Richtergestalt in diesem Buche Richter in der Bibel. Und immer geht es dann so weiter, dass dann so ein Richter ausersehen wird, in diesem Fall ist es Gideon, der hier genannt wird, über den kommt dann der Heilige Geist. Und der Heilige Geist erweist sich in diesen Geschichten, die das Buch Richter erzählt, und das sind eben die frühesten Erfahrungen, die wir mit dieser Wirklichkeit des Heiligen Geistes haben, dass es gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen allen Anschein gelingen kann, Handlungskraft, Einigkeit, Kraft zur Verteidigung und eben zur Wiedererweckung des Lebens zu mobilisieren. Und Gideon ist dann jemand, der am Ende mit 300 ausgewählten Leuten, mehr will Gott gar nicht haben, mehr braucht er gar nicht, gegen diese sich heuschreckenartig einfallenden Midianiter zur Wehr setzen, sie für 40 Jahre aus dem Lande vertreibt. Das sind Geschichten in der Bibel, die natürlich so gesehen nur Literatur sind, aber die doch auf eine Erfahrung zurückgehen, die eben dann in der Bibel mit diesem Begriff des Ruach, also des Heiligen Geistes, gefasst worden sind. Und die zeigen eben, dass im Geiste Gottes solche unwahrscheinlichen, also wirklich gegen allen Anschein, gegen alle Wahrscheinlichkeit stattfindenden Wendungen von aussichtslosen Situationen durchaus möglich sind. Und wenn Jesus dann kommt und sagt, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn er hat mich gesalbt, er hat mich gesandt, dass ich den Armen eine frohe Botschaft bringe, damit ich den Gefangenen die Befreiung, die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe, dann kann man auch darin eben seine Geist, geführt hat, seine Geistgewirktheit erkennen und dem Vertrauen auf ihn hoffen, dass wir noch weiter hoffen können.
Thomas Ruster informierte uns aus der Sicht eines Theologen auf die Klimadebatte. Auch wenn die Aktivistin Jana Boltersdorf nur noch wenig Hoffnung sieht, nutzen will sie diese dennoch, solange es noch gehe. Sie nahm im Anschluss an die Ausführungen von Thomas Ruster Stellung dazu.
Können wir noch hoffen? Ich denke, dass die Frage sehr groß und sehr komplex und meiner Meinung nach auch ziemlich missverständlich formuliert ist. Ich denke, wir müssen sogar hoffen können. Aber dann müssen wir eben das Hoffen auch als Grundlage für unser Handeln nehmen quasi. Also eben in der Präsentation stand ja ganz zu Anfang die Aussage, es ist zu spät, um das noch aufzuhalten, was gerade passiert bezüglich der Klimakrise und sowas dann ja auch anhand von verschiedenen Fakten dargelegt wurde. Wir aber sagen, dass es nicht zu spät ist, um das noch aufzuhalten, sondern dass es zu spät ist, um jetzt aufzugeben und eben noch früh genug, um jetzt zu handeln, wenn wir dann auch jetzt handeln. Sie haben ja zunächst folgerichtig sehr negative Aspekte aufgeführt, die maßgeblich dazu mit beigetragen haben, dass wir heute in einer Zeit der Klimakrise leben und wieso es auch so schwierig ist, dieses Denken, das uns quasi in den Zustand gebracht hat, in dem sich die Erde gerade befindet, in dem sich die Gesellschaft gerade befindet, dieses Denken eben wieder abzulegen, weil es eben maßgeblich mit momentan vorherrschenden Wirtschaftsideologien verknüpft ist, Wirtschaftsinteressen verknüpft ist, Interessen ja, der Breite der Gesellschaft verknüpft ist. Denn wir leben gerade in einer Welt, in der eben ein breiter wissenschaftlicher Konsens davon ausgeht, dass eben, ja, wir uns auf eine sehr düstere Vision der Zukunft zu bewegen, um es mal so zu formulieren, in der es eben zu Nahrungsmittelknappheit kommt, zu vermehrten Wetterextremen, zu Dürren, zu Überschwemmungen, zu sehr, 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 sehr vielen Klimaflüchtlingen und zu immer mehr Ressourcen- und Landkonflikten. Und diese ganzen Fakten, die ja auch am Anfang der Präsentation quasi dargelegt wurden, verstärken nur wieder die Dringlichkeit, eben jetzt zu handeln und dieses, was wir halt immer wiederholen auch als Bewegung, dass wir eben keine Zeit mehr haben, was dann oft ja von KlimaleugnerInnen oder auch von verschiedenen Medien als diese Klimahysterie dargestellt wird, von der ja immer wieder gesprochen wird. Aber ich denke, es ist ja nun mal so, ein breiter wissenschaftlicher Konsens sagt nun mal, dass wir keine Zeit mehr haben und dass es eben notwendig ist, jetzt oder so früh wie möglich zu handeln, um eben gegen diese Entwicklung, die wir momentan haben, der Klimakrise eben gegenzusteuern. Und ich denke, dass es eben maßgeblich diese Wirtschaftsideologie ist, die Sie ja auch quasi angeführt haben, die sich eben nicht ändern will und die uns eben in diesen Zustand gebracht hat, in dem wir uns gerade befinden, eben dieses Mantra, dass Mensch und Natur quasi immer wieder vor Profit gestellt werden und dass Wirtschaftsinteressen immer wieder vor Umweltinteressen angestellt wurden. Und ich frage mich immer, ist es wirklich zu idealistisch, genau die Veränderung dieser Wirtschaftsideologie zu fordern, einer Wirtschaftsideologie, in der Natur und Mensch vor Profit gestellt werden? Und eben eine Wirtschaftsideologie zu schaffen, in der es möglich ist, die Klimakrise aufzuhalten, weil die Rahmenbedingungen für diese eben geschaffen wurden. Greta Thunberg hat einmal gesagt, Veränderung wird kommen, ob wir das wollen oder nicht. Und ich denke, das ist eben ein ganz wichtiger Aspekt. Sie haben gesagt, dass der Kapitalismus sich nicht wandeln kann oder dass wir keine anderen Wirtschaftsformen kennen. Das stimmt, wir kennen keine anderen Wirtschaftsformen. Aber wir können ja quasi die Welt erschaffen, in der wir leben. Denn die Veränderung, die kommt sowieso. Die kommt sowieso durch die Klimakrise, durch natürliche Veränderungen, die es geben wird und die uns quasi dazu zwingen werden, in einer anderen Welt zu leben, einfach aus naturwissenschaftlichen Gründen. Und ich denke, was wir jetzt brauchen, ist Mut zum gesellschaftlichen Wandel, zum Bewusstseinswandel und dann auch zum aktiven Wandel, da sich das Wirtschaftssystem ohnehin auf irgendeine Art und Weise verändern wird. Und wir können eben heute selber noch daran mitarbeiten, wie wir eben eine sicherere, gerechtere und ökologischere Welt aufbauen, in der eben an alle Menschen mitgedacht wird, anstatt dass wir quasi diese Entwicklung, die uns letztendlich ja zu nichts anderem führen wird als Barbarei durch eben mehr Kriege um Ressourcen, mehr Klimaflüchtlinge, mehr Wetterextreme und dass wir eben daran mitarbeiten, diese Welt aufzubauen, in der es uns eben ja quasi besser gehen kann, als wenn wir halt quasi einfach nichts tun. Denn für uns ist der Klimaschutz auch absolut nicht nur ein reines Umweltthema, sondern auch ein soziales Thema, weil ich meine, man hört von uns ja immer wieder die Forderung nach Klimagerechtigkeit, nach Climate Justice und das zeigt eben genau das. Die Klimakrise ist unglaublich eng verknüpft mit verschiedenen sozialen Krisen, mit sozialen Problemen, die wir auf der Welt haben. Und ich denke, dass man diese beiden Krisen, also die ökologische Krise und die soziale Krise eben auch nur gleichzeitig angehen kann. Eine Ökodiktatur ist es dabei bestimmt nicht, was wir fordern. Ich denke, dass es am Anfang klar vermutlich irgendwie staatliche Eingriffe braucht, weil umweltschädliche Produktion von Großkonzernen, die sich nicht ändern wollen und deren einziges Interesse schließlich Kapital ist, deren einziges Interesse Profit ist, einfach nicht mehr sein sollen. Und dagegen muss nun mal irgendwie interveniert werden, wenn wir den Schaden noch begrenzen wollen. Aber letztendlich ist unsere Forderung mehr Demokratie und nicht weniger. Denn was wir ja fordern, ist ja quasi eine dezentrale demokratische Energieversorgung aus Bürgerhand oder eine dezentrale demokratisierte Landwirtschaft, die eben ja, als eine Option gesehen werden kann, wie wir eben dieser Entwicklung entgegensteuern können. Genau, dann haben Sie ja auch von der Naivität der Fridays for Future-Bewegung gesprochen, weil die Klimaschutzmaßnahmen ja auch irgendwie den Interessen der Menschen widersprechen. Und ich denke, dass das kurzfristig vielleicht tatsächlich so gesehen werden kann. Da muss man, denke ich, noch die Frage diskutieren, was ist Verzicht und was gewinnen wir durch Maßnahmen, die eben für den Klimaschutz umgesetzt werden, durch effektive Klimaschutzmaßnahmen. Ich denke, diese Frage muss dann nochmal sehr viel ausführlicher diskutiert werden, als das jetzt quasi der Zeitrahmen hergibt. Aber ich denke, was wir als Menschen brauchen, was die Interessen von uns sind, was die Interessen von zukünftigen Generationen sind, ist das Leben auf einem funktionierenden Planet, ist saubere Luft, sind saubere Städte, ist sauberes Wasser oder mehr öffentlicher Raum, ein solidarischeres Miteinander, was wir eben auch dadurch schaffen können, dass wir eben zum Beispiel nachhaltiger mit den Ressourcen umgehen, dass wir tauschen, dass wir uns vernetzen und so weiter und eine saubere Nahrung. All das wäre doch wirklich großartig für Menschen und all das könnten wir eben durch effektive Klimaschutzmaßnahmen für uns und für zukünftige Generationen, für unsere Kinder und Kindeskinder gewährleisten. Und deshalb bin ich der Meinung, dass effektive Klimaschutzmaßnahmen letztendlich langfristig und mittelfristig gesehen ein unglaublich großer Gewinn für die Menschen und für die Gesellschaft wären. Und ja, vielleicht wird die Politik nicht handeln. Vielleicht ist es zu naiv zu denken, dass die Politik wirklich handeln wird, wenn wir sie dazu auffordern, weil ich meine, es ist ja klar, die Politik muss Kompromisse eingehen, weil so das politische System funktioniert und dass es sehr schwer ist, mit Naturgesetzen Kompromisse zu machen, ist klar. Aber ich denke, dass wir einfach als Bewegung wachsen müssen, die Gesellschaft von innen heraus auch irgendwie verändern müssen und dann eben für die Politik quasi unübergehbar werden können. Genau, ich habe jetzt aufgeführt, dass die Vision der Zukunft, die momentan am Horizont liegt, wohl eine ziemlich düstere ist und dass die Klimakrise schon heute, nicht erst in der Zukunft, sondern schon heute außer Kontrolle gerät und alles, was wir letztendlich jetzt noch dagegen unternehmen können, maximal Schadensbegrenzung ist. Denn schon heute gibt es viele Menschen, die ihre Lebensgrundlage verlieren. Schon heute gibt es Wetterextreme. Schon heute, ja, tötet die Klimakrise Menschen, insbesondere im globalen Süden. Und trotzdem, selbst wenn die Politik, Wirtschaft und Bildung und so weiter kein Interesse an einer Veränderung haben, weil eben alles in unserem System total vernetzt ist, wird die Veränderung mit fortschreitender Klimakrise ohnehin kommen. Und wir können jetzt noch steuern, in welche Richtung diese Veränderung gehen wird. Gut, um jetzt nochmal zur Hoffnung zurückzukommen. Manchmal denke ich, dass wir als Klimabewegung auch ziemlich hoffnungslos sind in Anbetracht der Situation. Aber da frage ich mich immer, was denn die Alternative wäre. Ich denke, dass die Alternative mit Sicherheit nicht ist, jetzt aufzugeben und nicht zumindest versuchen, noch irgendwas zu reißen, noch irgendwie zu versuchen, ja, uns als Gesellschaft so weit zu verändern, dass wir eben nicht diese kritischen Kipppunkte überschreiten, vor der Klimaforscher immer wieder warnen und die dann eben eine unkontrollierbare Erwärmung nach sich ziehen würden. Genau, und deshalb ist es jetzt einfach zu spät, um aufzugeben, aber genau die richtige Zeit, um jetzt auf Grundlage der Hoffnung zu handeln. Und trotzdem denke ich, dass es auch nicht ganz richtig sein kann, den Heiligen Geist als alleinigen Grund zu benennen, aus dem wir eben noch hoffen dürfen. Vielleicht liegt das daran, dass ich persönlich Atheistin bin, doch ich denke, dass Gott den Menschen ja als aktives und frei handelndes Wesen geschaffen hat und dass es deshalb auch ziemlich falsch ist, irgendwie zu glauben, dass uns irgendwer oder irgendwas da draußen retten wird. Und dass das letztendlich auch nur eine ziemlich gute Ausrede dafür ist, um nicht selbst handeln zu müssen. Ich denke, wir können den Schaden der Klimakrise zumindest noch begrenzen. Wir können das 1,5-Grad-Ziel noch erreichen. Aber das schaffen wir nicht, wenn wir nur und ausschließlich hoffen. Denn egal auf was, wir müssen alle jetzt zu handeln beginnen und dann können wir auch optimistisch sein. Denn die Klimakrise wird nicht sagen, ihr habt euch so viele Sorgen gemacht, ihr habt so viel gehofft, dann lasse ich den Meeresspiegel nicht ansteigen. Oder dann sorge ich nicht für Dürren und Wetterextreme. Ja, ich denke, wir müssen hoffen und wir müssen glauben können, dass alles auch anders sein kann. Ansonsten würden wir den Mut verlieren und aufgeben. Aber egal, wie wir es nennen, ob wir es Umwelt nennen oder Gottes Schöpfung, wir müssen trotzdem irgendwie auch selbst dafür Sorge tragen, sie zu erhalten und nicht noch weiter zu zerstören. Und deshalb, wie ich bereits am Anfang sagte, wir müssen das Hoffen als Grundlage zum Handeln nehmen. Eigentlich denke ich immer, dass Klimaschutz nicht nur ein christliches Thema, sondern ein urkonservatives Thema ist, weil es ja quasi darum geht, natürliche Lebensgrundlagen, die wir heute haben, auch für zukünftige Generationen zu erhalten, zu konservieren. Und dass gerade auch die Kirche sich viel stärker quasi an diesem Kampf für eine bessere Welt, für den Erhalt der Lebensgrundlagen ja quasi einsetzen sollte. Genau, letztendlich bleibt zu sagen, dass wir nur eine Chance haben, diesen Planeten für unsere Kinder und Kindeskinder zu bewahren und die Stabilität, die wir eben heute haben, aufrechtzuerhalten. Deshalb sollten wir uns alle nicht auf dem Hoffen ausruhen, sondern jetzt handeln Denn wenn nicht jetzt, wann dann? Und gemeinsam handeln und die Geschichte schreiben, die wir eben schreiben wollen. Niemand wird diese Gesellschaftsform, die wir quasi brauchen, um die Klimakrise aufzuhalten, für uns kreieren, sondern das müssen wir quasi selber machen und gemeinsam als Gesellschaft diesen Weg gehen, diesen Schritt machen, diesen Mut zum gesellschaftlichen Wandel machen, um so, ja, vielleicht auch ein Stück weit Utopien an den Horizont zu malen, ja, die uns darin hoffen lassen, dass alles auch irgendwie anders, besser, gerechter, ökologischer, sozialer und schöner sein kann.
Noch Hoffnung, Fridays for Future und der Anspruch christlicher Hoffnung. Wir haben heute im Hörsaal Ausschnitte aus dieser Veranstaltung in der Kölner Trinitatiskirche gehört. Und zwar zuletzt von Jana Boltersdorf von der Bewegung Fridays for Future und davor von dem Theologen Professor Thomas Ruster aus Dortmund. Veranstalter waren die Evangelische Akademie im Rheinland und die Melanchthon Akademie Köln.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.